Ja, bei uns heute am 7. August 2019 zu Gast in der Friedrich-Ebert-Straße und im Quartier Friedrich-Ebert-Straße Tarek Al-Wazir, hessischer Wirtschaftsminister und jetzt auch zuständig für das Thema Wohnen. Herr Al-Wazir, Sie haben sich hier die Projekte angeschaut. Wie fällt Ihr Fazit aus?
Also wenn man sich das Gesamtprojekt anschaut mit einer Laufzeit von 10 Jahren, gibt es sicherlich heute eine viel größere Lebensaufenthalts- und auch Einkaufsqualität als am Anfang. Und das war ja auch der Sinn des Ganzen. Quartiere sozial zu mischen, dafür zu sorgen, dass die Lebensqualität steigt, dafür zu sorgen, dass öffentliche Plätze auch wieder von vielen Menschen angenommen werden, dafür zu sorgen, dass auch Einzelhandel eine Zukunft hat. Und insofern kann ich sagen, ein rundum gelungenes Projekt, was auch zeigt, wie sinnvoll die Förderung von Bund und Land ist in diesem Bereich aktive Kernbereiche. Und das macht Mut für die nächsten Projekte.
Und was haben Ihnen die Bürgerinnen und Bürger und diejenigen, die jetzt mit Ihnen durch dieses Quartier gegangen sind, vermittelt?
Na, zuallererst mal, dass es Orte gibt, die jetzt wieder auf überhaupt den Radar der Menschen gekommen sind. Ja, Stichwort grüne Banane. Vorher eher ein Bereich, wo kein vernünftiger Mensch hingegangen ist. Und jetzt sind wir da durchgelaufen. Es ist an einem Werktag voll mit Kindern, die dort spielen, die das annehmen. Hier auf der Friedrich-Ebert-Straße Einzelhändler, die sich neu als Inhaber geführter Einzelhandel niederlassen. Das ist ja normalerweise immer andersrum, dass ein Geschäft nach dem anderen schließt. Das war hier vorher so und hier sieht man, dass wenn man breite Gehwege schafft, einen Radweg schafft, mit allem, was dazugehört, dass dann Menschen auch wieder sich gerne auf einen Schaufensterbummel vielleicht begeben, die das vorher nicht gemacht hätten. Das ist am Ende auch eine Chance für die lokale Wirtschaft.
Also könnte man das, was hier gelaufen ist, wir haben auch über Probleme gesprochen. Herr Nolder hat es angesprochen, beispielsweise die Radwegeführung wird diskutiert. Der Lieferverkehr parkt auf den Radwegen. Ne? Also es ist auch keine Insel der Glückseligen entstanden. Man hat den Stadtraum sicherlich neu aufgeteilt. Ist diese Art und Weise, wie man das hier auf diesen 800 Metern jetzt beispielsweise zwischen Ständeplatz und Anna-Straße gemacht hat, beispielgebend möglicherweise auch für andere Projekte, für andere Städte in Hessen?
Ja, durchaus, weil das Grundproblem ist ja in allen Städten gleich. Die Grundfläche der Städte ist nicht vergrößerbar. Und dementsprechend ist klar, dass wir uns Gedanken machen müssen, wer hat wie viel Platz und wie sorgen wir dafür, dass alle zu ihrem Recht kommen, dass man auch noch weiter Auto fahren kann, aber dass gleichzeitig das Auto nicht mehr alle anderen verdrängt. Mir hat hier gerade jemand gesagt, früher hat man hier keinen einzigen Radfahrer gesehen, weil die schlicht Angst hatten. Jetzt gibt's ganz viele und das hat was damit zu tun, dass man bestimmte Bereiche geschafft hat. Aber wie heißt es so schön in der Straßenverkehrsordnung, Paragraph 1, das Wichtigste ist gegenseitige Vorsicht und Rücksicht. Und das gilt natürlich dann immer auch für den jeweils Schwächeren. So wie die Autos Rücksicht nehmen müssen auf die Radfahrer, müssen die Radfahrer Rücksicht nehmen auf diejenigen, die zu Fuß gehen. Und die wiederum müssen sozusagen am Ende nicht ständig auf ihr Smartphone schauen, sondern vielleicht auch mal, wo sie hingehen. Und so weiter. Aber ich glaube, an dieser Stelle ist klar, dass hier der Raum insgesamt genutzt wird und dass man sozusagen wechselseitige Fairness gelten lässt und dass das auch funktioniert.
Ja. Sie hatten es vorhin ganz kurz in Ihrer kleinen Danksagung gesagt, Kassel ist mit einem solchen Projekt weit vorne. Ja, wir waren früher auch mal ganz weit vorne, was das Thema autogerechte Stadt angeht und also kann man, Sie kommen selber aus Offenbach, also unsere Städte haben eine ähnliche Geschichte, was das Thema autogerechte Stadt angeht. Wo sehen Sie da die Herausforderungen für die Zukunft?
Also dieses Buch, die autogerechte Stadt, ist jetzt 60 Jahre alt und leider haben sich einige daran orientiert, vor 60 Jahren, und haben im Prinzip Städte geschaffen, die nur noch auf das Auto zugeschnitten waren und wo man am Ende den Versuch gemacht hat, die Fußgänger möglichst unter oder über die Erde zu bekommen, aber nicht mehr sozusagen auf der Erde laufen zu lassen. Und das ist keine menschenfreundliche Stadt, weil selbst die Autofahrer sind ja jedenfalls die paar Schritte, bis sie in dem Auto sitzen, erstmal Fußgänger. Und wir merken einfach, dass man so, wie man früher geplant hat, dass man so nicht mehr leben will und schlicht auch nicht mehr weitermachen kann, weil wir haben ja immer noch eine steigende Zahl von Autos. Und deswegen kommt es darauf an, Alternativen möglich zu machen. Und wenn man sich das betrachtet, mal ein Beispiel, das, was wir hier gestaltungsmäßig sehen, ist so einer der Punkte. Und natürlich wollen wir auch, dass viele Menschen dann die Straßenbahnen beispielsweise hier nutzen, die in Kassel glücklicherweise noch fahren. Andere Städte haben den Fehler gemacht, die abzuschaffen. Und versuchen jetzt mühsam, sie wieder aufzubauen, was natürlich viel komplizierter und teurer ist, als wenn man sie von Anfang an hat fahren lassen. Und ich glaube, da insgesamt daran zu arbeiten, Menschen die Möglichkeit zu geben, zwischen unterschiedlichen Verkehrsmitteln zu wählen, Umsteigepunkte zu schaffen, da ist Kassel sicherlich gut. Und wenn ich mal beispielsweise an die Regiotram denke, die ist ja sozusagen, wenn man so will, bundesweites Vorbild für die gleichzeitige Nutzung von Eisenbahn- und Straßenbahninfrastruktur ist, dann ist hier in Kassel ziemlich viel Gutes entstanden, weil man einfach gemerkt hat, dass es so, wie man sich vor 60 Jahren gedacht hat, schlicht nicht funktioniert.
Vielleicht noch abschließend ein Stichwort, Thema Bürgerbeteiligung. Wie wichtig ist das? Also in den Konzepten, die Sie als Land halt auch entwickeln, dass eine Bürgerschaft einbezogen wird?
Ohne Bürgerbeteiligung funktioniert es nicht, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier und jede Veränderung wird erstmal skeptisch gesehen. Und dann kann man sich nicht vorstellen, wie es funktioniert oder fühlt sich überfahren. Und deswegen ist Kommunikation wirklich das A und O. Man muss wissen, was man will, muss dann die Bürgerinnen und Bürger einbinden, aber nicht, indem man ihnen was vorsetzt und sage, friss oder stirb, sondern indem man auch ihre Bedenken ernst nimmt, sie da, wo sie unberechtigt sind, zerstreut, aber eben auch das Wissen der Menschen, die ja vor Ort leben, die sehen, wer von A nach B geht, wie die Leute sich bewegen, das einbezieht. Wir machen das in vielen Bereichen und ich will mal ein ganz anderes Beispiel nennen, weil ich es aber ganz gut finde, wo irgendwie Bürgerbeteiligung zeigt. Wir sind auf der Suche nach einer neuen Bahntrasse zwischen Hanau und Fulda. Und die Bahn ist da am Anfang mit 3 Varianten reingegangen in einen Beteiligungsprozess und am Ende kamen 7 raus, weil sie gesagt haben, da gab es Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern, von Bürgermeistern, von Verbänden und allem, was dazugehört. Und die Bahn selbst gibt zu, dass dort Ideen dabei waren, auf die sie selbst nicht gekommen wäre. Und dadurch ist aus ihrer Sicht das Projekt am Ende besser geworden. Und das kann man in allen Bereichen sagen. Am Ende ist es so, dass nicht immer alle Hurra rufen, dass man auch immer, ich sag mal, manche, bei uns würde man Knorzköppe sagen, in Nordhessen sagt man eher, dass Gemähre einfach immanent ist. Das gibt halt Leute, die motzen immer rum. Das heißt jetzt nicht, dass man an der Stelle keine Entscheidung mehr treffen kann, weil irgendjemand motzt. Aber der Punkt ist, man muss sagen, diejenigen, die wirklich gutwillig sind und die auch vielleicht auch neutral bis skeptisch sind, die muss man überzeugen und mitnehmen und zu Verbündeten machen.
Herr Tarik Al-Wazir, bis hierher ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne.